Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist mein Thema heute Morgen aus 2. Mose 14, Vers 14. Und wir hatten ja letztes Mal auch über Mose gesprochen. Deswegen ist das jetzt eine gute Weiterführung. Und zwar über diesen Stab Mose, den ich dann so gedeutet habe, dass der Stab Mose, den er immer ausstreckt, mit dem er das Meer teilt oder mit dem er auf den Fels schlägt, dass dieser Stab Mose für die Autorität steht, die wir im Neuen Testament haben, und zwar die Autorität des Wortes Gottes durch das Kreuz, durch das, was am Kreuz passiert ist. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es darum geht, dass wir dieses Wort Gottes in diese Welt hinaustragen, das Evangelium predigen, als eine frohe Botschaft, die die Menschen frei macht. Und dass wir diese Autorität haben und dazu berufen sind, das zu tun. Und heute geht es auch wieder um diesen Stab und diese Autorität, mit dem Mose herausgefordert wird, dass er den Stab ausstrecken soll gegen das Meer und dass sich das Meer teilt, während hinter ihm die ägyptische Armee kommt, weil sie das Volk Israel vernichten will, der Auszug aus Ägypten. Freitag war ja Champions League, ich weiß nicht, ob ihr Fußball guckt, und Bayern hat 8-2 gewonnen, das war ein historischer Sieg, davon sprechen die Medien. Ich wollte es eigentlich anschauen, aber ich habe leider noch keinen Sky oder The Zone. Ich gucke mir dann immer die Zusammenfassung ein bisschen wehmütig an. Aber dann habe ich da so reingeschaut und ich finde es, dann denke ich irgendwie, da ist kein Zuschauer, wo normalerweise Tausende von Zuschauern sitzen, da sitzt niemand und da jubeln die sich gegenseitig zu und machen ihre Gesten und so und oh, wow. Und, aber es sieht ja keiner, außer natürlich am Fernsehen. Und dann denke ich so, sehe die Leute mit Masken oder schaue so in die Gemeinde und sehe uns hier sitzen mit Masken und denke so, wer hätte denn das gedacht, dass, wenn so eine Szene in einem Science-Fiction-Film so vor ein paar Jahren gewesen wäre, hätten wir gedacht, boah, hier voll der Science-Fiction-Film. Und heute sitzen wir irgendwie und es ist plötzlich wahr geworden, die Menschen spielen Fußball in leeren Stadien und wir sitzen hier in der Gemeinde ganz auseinander, wir sind auch eher weniger Leute und tragen Masken. Aber mittlerweile haben wir uns schon dran gewöhnt. Und genauso stelle ich mir Mose vor. Die waren ja, das Volk Israel war in Ägypten, war ja eigentlich okay. Sie sagen ja dann, wir wären ja doch in Ägypten geblieben, da gab es Fleisch und so. Sie mussten zwar hart arbeiten, waren auch Sklaven, aber irgendwie waren sie doch auch gern da, sonst wären sie auch nicht. Aber Gott hat gesagt, dass sie ausziehen sollen. Und dann kommen ja diese 10 Plagen. Und dann kommt ja diese Situation, wo sie dann endlich ausziehen und Gott verstockt das Herz des Pharao schon wieder, zum 11. Mal dann. Und der überlegt sich irgendwie anders und will die dann einholen, will sie töten. Und Mose hat sich dann eigentlich in derselben Situation befunden, vor ihm ein Meer, er kommt nicht weiter, und hinter ihm eine Armee und mit ihm ein Volk. Und ich stelle mir das als eine ähnliche Situation vor, eine Situation, die er sich so nie ausgedacht hat und die er sich so nie hätte vorstellen können. Weil er war ja eigentlich davor jahrelang einfach nur in der Wüste und hat die Schafe seines Schwiegervaters gehütet mit seinem Hirtenstab. Ich glaube, er hat niemals darüber nachgedacht, dass er irgendwann dieses Volk aus Israel führen wird und dass er irgendwann in einem Kampf stehen wird mit einem mächtigen Pharao, einem der mächtigsten Herrscher dort, und gegen den kämpfen wird. Aber ich glaube, dass Mose eine entscheidende Lektion gelernt hat in der Wüste, wo er jahrelang die Schafe seines Schwiegervaters gehütet hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Schafe gehütet habt. Ich habe schon Schafe gehütet. Da macht man eigentlich gar nichts. Weil Schafe sind ganz low, also low level, da passiert nichts. Schafe fressen und Schafe legen sich irgendwann hin und kauen das wieder. Und Schafe fressen wieder und Schafe trinken und Schafe gehen aufs Klo und mehr passiert nicht, da kommst du ganz runter. In der Wüste hast du vielleicht noch ein paar Gefahren, klar, da gibt es Hyänen oder wilde Tiere oder Bären. Als Hirte musst du dann auch mal mit deinem Stock oder nachts musst du natürlich die Herde bewachen. Aber Mose hat gelernt, in dieser Stille zu leben, das war sein Lebenselixier. Und Gott hat es zugelassen. Gott hat ihn nicht gleich an diesen Punkt gebracht, wo er diesen Hirtenstab gebraucht und wo er in dieser Autorität lebt, sondern Gott geht mit Mose eigentlich zuvor einen ganz langen Weg der Stille und des Zerbruchs. Und der Zerbruch fängt dort an, wo Mose merkt, wie sein Volk unter der Sklaverei leidet und wie er dann diesen Ägypter erschlägt. Und er denkt, das hat ja jetzt keiner gesehen, aber am nächsten Tag sprechen ihn zwei an, hey, du bist doch der, der den Ägypter erschlagen hat. Und er denkt, oh Mist, wie haben die das gesehen? Und er merkt, ich muss jetzt fliehen. Und er kommt eigentlich so in einen Zerbruch. Er hat gedacht, ich kann jetzt dieses Volk retten, ich kann meinem Volk irgendwie helfen. Ich tue was und ich töte jetzt diesen blöden Ägypter. Ich versuche es irgendwie selbst. Er bringt jemand um und er merkt und ist bestürzt darüber, über das, was er eigentlich gerade getan hat. Und Gott führt ihn in eine Wüste und Gott führt ihn in den Zerbruch über sein Ego, über sein Ich, nämlich dahin, dass er feststellen muss, ich kann es nicht, ich kann nichts Gutes tun und ich bin auch böse, ich habe was Schlimmes getan. Und er führt ihn in den Zerbruch und in eine Stille. Und das ist der Punkt, bevor wir in diese Autorität hineinkommen können. In diese Autorität, diesen Stab Gottes zu gebrauchen, dieses Evangelium zu predigen und auch, ich habe darüber gesprochen, König und Priester zu sein. Bevor wir da hinkommen, muss es einen Zerbruch unseres Egos geben. Weil solange unser Ego noch stark und gut ist, leben wir im Äußeren. Und dazu habe ich heute ein Bild mitgebracht von einem Eisberg. Ihr kennt ja diesen Spruch, von einem Eisberg ist nur 10 oder 5% der Spitze zu sehen, der Rest ist unterhalb. Und ich habe jetzt viel über Autorität und König und Priester gesprochen, was unsere Identität ist. Und jetzt kann es aber passieren, wenn wir in Gemeinden solche Botschaften hören, dass das nur in unserem Kopf erstmal ankommt. Und dass es in uns auslöst, ich muss was tun. Die Bibel sagt ja, du musst fromm sein, du musst morgens aufstehen und beten, du musst das Wort Gottes proklamieren. Und wir merken so, ach, ich muss mich echt verändern. Da muss was besser werden, ich muss heiliger werden. Ich muss Autorität ausüben. Und das sind die 10% dieses Eisbergs. Wenn wir so denken, hat es bisher nur unseren Verstand erreicht, was ich jetzt hier gepredigt habe die letzten Male oder was ihr in Gemeinden hört. Wenn ich es nur mit meinem Kopf höre, aber es mein Herz nicht erreicht, dann habe ich diese Autorität nicht, sondern dann bleibt es ein Kopfwissen und es wird auch keine Kraft haben und es ist nicht das, wozu Gott uns bestimmt und berufen hat. Was Gott möchte ist, er möchte diese 90%, von denen ich heute Morgen oder wir gar nichts sehen, die möchte erreichen. Ich sehe heute Morgen vielleicht sogar nur 5% von euch, ich sehe euer Gesicht, ich sehe manche lächeln, manche nicht, der eine ist müde. Das ist nicht viel, was ich sehe. Ihr kennt ja die Geschichte, ich muss sie nochmal erzählen, die ist so gut, von dem Pastor, den ich in Afrika kennengelernt habe. Der hat gesagt, du, ich war gestern im Gottesdienst und ich so, ja, wie weit fährst du? Also ja, 20 Kilometer mit dem Fahrrad dahin und dann wieder 20 dahin, mit dem Fahrrad Afrika durch. Und er hat gesagt, und er hat gepredigt und er war so geisterfüllt und da hinten hat eine Frau geweint die ganze Zeit. Und er hat gedacht, boah, das ist eine starke Predigt. Ich habe die echt erreicht. Und dann hat er sie gefragt, oh, was hat dich denn heute bewegt? Warum musst du so weinen? Und dann hat sie gesagt, meine Ziege ist heute Morgen gestorben. Also, was möchte ich damit sagen? Ich sehe nur 5% von dem, von eurem Lächeln, von eurem Gesicht. Und so ist es auch im Austausch, aber die anderen 90%, wissen wir nicht, euer Herz, euer Verborgenes, aber Gott möchte an dieses Verborgene ran, was vielleicht manchmal zugedeckt ist. Deswegen sage ich, braucht es einen Zerbruch, dass wir da irgendwie drankommen. Gott lässt manchmal das zu, dass wir stecken bleiben, damit wir mal da hinschauen. Aber, also diese zwei Dinge braucht es, den Zerbruch, aber es braucht auch diese Stille. Und Gott spricht uns hier zu, bevor ihr durch dieses Meer hindurchgehen könnt, ihr werdet still sein und erkennen, dass ich Gott bin. Das ist Psalm 46, da heißt Vers 10. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und in 2. Mose 14, Vers 14 heißt, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Es gibt immer so entscheidende Momente in meiner Predigt, wo es dann wichtig ist, in welche Richtung das geht. Du hast mir ja letzte Woche von dem Buch erzählt, ne? Glaubensriesen, Seelenzwerge. Ich dachte, kenne ich doch irgendwoher. Und dann habe ich es tatsächlich wieder rausgegraben und reingeguckt und habe gedacht, das habe ich schon mal gelesen. Ich habe zwar nur die ersten 30 Seiten gelesen. Kennt ihr vielleicht auch, dass man so ein Buch anfängt. Aber dann habe ich es wieder gelesen, ist mir die Geschichte wieder eingefallen. Er ist Pastor in Amerika, er heißt Peter Cacero, ja, Cacero. Und seine Frau Gary. Und er erzählt halt von seinem Leben als Pastor. Und wie er immer versucht hat, nach außen hin, dass alles schön ist. Und dann erzählt er eine Geschichte, dass er in einer anderen Gemeinde war und da hat er ein Ehepaar kennengelernt. Die haben gesagt, hey, wir wollen dich unbedingt mal besuchen. Und die sind dann an einem Sonntagmittag vorbeigekommen. Und er hieß, glaube ich, John und sie hieß Susan. Und der John, der hat nicht lange rumgefackelt, der hat sofort angefangen zu reden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr habt Besuch eingeladen und ein Gast redet. Das ist schon mal, das hält man mal aus, eine halbe Stunde. Und er hat aber weiter geredet. Er hat eine Stunde geredet. Und die zwei haben sich irgendwann angeschaut und gesagt, oh, pff. Und sie hat irgendwann zu ihm gesagt, oh Mann, warum haben wir denn den eingeladen? Ich habe dich heute noch gar nicht gesehen und du bist mein Ehemann. Jetzt haben wir hier jemanden sitzen und der quasselt nur. Und dann hat der Gast aber weiter geredet, 2 Stunden, 3 Stunden. Und irgendwann macht sich die Frau Sorgen, wo denn ihre Tochter ist. Aber er sagt, ja, die ist irgendwo im Haus und so. Und er denkt die ganze Zeit, ich muss doch jetzt gut und nett zu denen sein, weil es wichtig ist, was der andere Pastor, wo die herkommen, über mich denkt. Ich muss jetzt einfach mich so und so verhalten, weil das macht man so und ich muss gut sein. Und irgendwann passiert Folgendes, sie finden ihre Tochter nicht mehr im ganzen Haus, sie suchen alles ab und sie werden panisch, sie schauen sich an und sie wissen genau, wo sie ist, als sie sich anschauen, nämlich draußen im Pool. Und sie rennen raus im Pool und da steht sie, schon das Wasser bis zum Hals und ist da im Pool, kurz vorm Ertrinken, aber ist noch am Spielen, alles gut gegangen. Aber das war ein Schockerlebnis für sie. Und er sagt, es ging dann noch 5 Jahre, bis er aufgewacht ist und merkt, dass es nicht um diese 10% geht, dass ich nach außen hin gut dastehe, sondern dass Gott an diese 90%, an mein Inneres und an mein Herz will. Und er wacht erst dann auf, als seine Frau sagt, ich verlasse jetzt deine Gemeinde, ich will dir als Leiter nicht folgen. Und er wacht dann auf, als seine Frau sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich ziehe mal weg. Erst dann wacht er auf und merkt, dass das Ziel, was er verfolgt hat, nicht das war, was Gott von ihm wollte. Dass er diese Autorität und dieses pastorale Amt nur im Kopf ausgeübt hat. Aber das Herz ist nicht mit, er ist emotional da nicht mitgekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht kennt ihr das auch so. Wir sind manchmal so, wir denken immer, wir müssen das Richtige tun. Und wir denken, okay, das Christenleben, das ist so eine steile Siegeslinie, da muss man alles richtig machen. Aber es stimmt nicht, das Christenleben ist eigentlich, wir stolpern in die Herrlichkeit. Und es ist ein Größerer, der etwas in uns vollendet. Nicht wir tun das, nicht Mose kämpft gegen die Feinde. Mose hat eigentlich überhaupt keine Waffe. Er hat hier einen Feind, das ist eine geschulte militärische Einheit, das sind, glaube ich, 600 Reiter stand da auch und ich weiß nicht, wie viel Volk noch. Er hat überhaupt, und Mose hat überhaupt nichts außer seinen Stab. Und Mose darf erkennen, dass ein anderer es ist in ihm, der das vollendet in ihm und der das vollendet an seinem Volk, weil Gott sagt, ich will für euch streiten. Ihr sollt einfach nur stille sein. Ihr sollt an den Punkt kommen, wo ihr ruhig werdet vor mir und wo ihr loslasst und wo ihr das in meine Hände gebt. Wo ihr diesem Feind in die Augen schaut, der euch gegenübersteht. Ihr sollt davor nicht wegrennen, ihr dürft euch damit auseinandersetzen. Wir rennen ja auch gern weg. Ihr dürft dann nicht dem einfach nur, ja, jetzt so und so, ich kämpfe jetzt dagegen oder ich proklamiere jetzt, so wie ich das letztes Mal gesagt habe, das ist schon richtig. Aber wir müssen hier auch in diesen Prozess kommen. Und es ist ein Prozess der Heiligung, ein Prozess, wo Gott, Heiligung heißt, Gott stellt etwas auf die Seite oder etwas auf die Seite stellen. Ein Prozess, wo Gott uns auf die Seite nimmt und uns aussondert für diesen Zweck. Und der erste Zweck ist die Beziehung mit ihm. Und jetzt sagen manche, hey, aber es kann doch nicht sein, wir müssen doch den Leuten sagen, was sie tun sollen und die müssen doch Selbstdisziplin und Beherrschung und ihr müsst doch heilig werden. Aber das spiegelt irgendwie eher so dieses Bild von dem älteren Bruder wieder, bei dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der zu Hause war, der gerecht gehandelt hatte, aber das nicht verstanden hat, wirklich beim Vater zu sein. Er hatte eigentlich alles beim Vater und war trotzdem unglücklich. Und er macht sich einen Kopf und verurteilt diesen jüngeren Bruder, der jetzt heimkommt und von seinem Vater begnadigt wird. Der selbstgerechte ältere Bruder verurteilt den Jüngeren. Und der Jüngere kommt aber durch diesen Zerbruch zurück zum Vater und erfährt diese Liebe des Vaters. Und darum geht es, dass wir in dieser Stille und in diesem Zerbruch eine Begegnung haben mit der Liebe unseres Vaters. Aber das Problem ist, bei diesen 90%, dass wir eigentlich da nicht so gerne hinschauen. So, also ich war ja mit meinem Neffen, dem habe ich zum Geburtstag einen Ausflug geschenkt, ne? Dann bin ich mit ihm auf den Schau ins Land und dann sind wir wieder runtergelaufen und dann sind wir nach Burgheim und dann sind wir noch an Baggersee gelaufen. Wir sind gelaufen und er hat mir während dem Laufen immer so erzählt, ja, wie lange er immer wach ist mit seinen Kumpels und was. Und der war dann irgendwann um 12 ist einfach ins Bett gefallen, weil wir so viel gelaufen sind. Aber was so typisch war, der musste die ganze Zeit Musik hören. Ich habe dann, bevor ich mit ihm halt weg bin, gedacht, ja, ich nehme meine kleine coole Handybox mit, so eine hier. Die macht richtig Wumms, ne? Habe ich dann schnell weggesteckt, weil er kam mit so einer 80 Zentimeter Box hier und hat gesagt, hey, hast du Strom in der irgendwie, können wir das irgendwie nachher laden? Und das Ding musste die ganze Zeit wumsen. Irgendwann habe ich am Lagerfeuer dann abends gesagt, hey, jetzt mach einfach mal aus, lass mal ins Feuer gucken. Also, ah ja, okay, aber ganz still noch. Da muss immer irgendwie Geräusch sein. Ich habe dann irgendwie gemerkt, er kann nicht zur Ruhe kommen, weil wenn er zur Ruhe kommt und zu sich selbst, dann muss er sich mit seinem Ego, mit seinem Ich auseinandersetzen. Und das ist unser Problem. Es fällt uns sehr schwer, an dieses Innere zu kommen, weil wenn wir uns mit unserem Ich auseinandersetzen müssen, dann passiert was Schmerzhaftes. Wir wollen eigentlich nicht das wahre Ich von uns sehen, wir wollen dieses, entweder so ein positives Ich, ja, ich bin so ein Glaubensheld, also da erzählt uns jemand was, ja, mir geht es gerade nicht so gut, ja, du musst mehr glauben. So ein positiver Held. Oder wir sind eher so negativ und denken, ach, ich bin voll der Loser irgendwie, alles, was ich anpacke, geht in die Hose und keiner mag mich. Und von der Gemeinde hat auch noch niemand angerufen wegen Corona. Voll übel, die Gemeinde ist auch übel. Und wir haben so ein negatives, positives Ich, aber dieses wahre Ich, das fällt uns schwer. Weil wenn wir an dieses wahre Ich kommen und uns auseinandersetzen mit diesem wahren Ich, wer wir wirklich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass es unser Leben nicht so steil nach oben geht, sondern dass es ganz viel Scheitern gibt in unserem Leben. Wenn wir den Glauben plötzlich nicht mehr auf was Äußeres, sondern auf was Inneres reduzieren, dann stellen wir fest, hey, ich bin doch noch manchmal bisschen hartherzig. Der eine Arbeitskollege, der nervt mich wahnsinnig. Also und dann muss ich aber auch irgendwie tratschen. Ich stell fest, dass ich immer wieder in die gleiche Sünde falle. So die Begegnung mit dem wahren Ich ist eine sehr schmerzhafte Begegnung, weil sie eine Begegnung mit unserem eigenen Scheitern ist. Und es tut weh und da wollen wir nicht hinsehen. Scheitern hat auch irgendwie keine Relevanz. Wir sind lieber so wie die Schriftgelehrten, wir führen gern ein gutes religiöses Leben und wir wollen es doch selber schaffen. Aber Gott sagt uns, wir sollen das loslassen. Wir sollen diesen Versuch eines Christenlebens, der versucht, es selber zu schaffen, der versucht, stark zu sein, das sollen wir loslassen. Und wir sollen es zulassen, dass ein Größerer in uns anfängt zu wirken. Und zu diesem Größeren kommen wir nur, wenn wir anfangen, an uns selbst zu scheitern und zu erkennen, dass wir scheitern. Das sagt die Bibel. Wir sind Sünder und wir fallen da immer wieder hin zurück. Und Paulus beschreibt es, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was mein Fleisch will. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und wir können das nicht einfach zudecken, sondern wir dürfen diesem Feind oder diesem Selbst in die Augen schauen. Und Richard Rohr heißt er, glaube ich, der geht noch einen Schritt weiter. Ihr findet das Zitat auch im Internet. Wir sollen sogar anfangen, diese Feinde, das, was uns immer wieder runterzieht, diese Sünde, wir sollen das anfangen zu lieben. Und er sagt, das, was du liebst, wirst du überwinden. Und das, was du hast, wird dich überwinden. Ich komme da noch drauf, ich versuche das noch zu erklären. Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich war dabei zu sagen, es geht darum, zu stille zu werden und hinzuschauen, dass das Gott von uns möchte. Dass wir das zulassen und dass wir dann erkennen. Und deswegen mache ich auch diese Brücke zu Psalm 46, Vers 10. Ich lese das mal. Psalm 46, Vers 10. Da geht es darum, wie Gott Kriege steuert. In aller Welt der Bogen zerbricht, der Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Und dann Vers 11, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Das empfinde ich so ein bisschen als ein Parallelvers, wo es auch um so einen Kampf geht und wo es darum geht, dass wir stille sein sollen und erkennen. Und im Hebräischen ist ja dieses Erkennen nicht wie im griechischen und westlichen Denken. Also wenn wir was erkennen, 2 plus 2, dann ist das 2 plus 2 ist gleich 4. Dann haben wir das verstanden. Dann denken wir, wir haben es jetzt erkannt und wir verstehen es. Wenn aber in diesem semitischen hebräischen Denken etwas erkannt oder verstanden wird, dann hat es so eine Tiefe, dass das gleiche Wort auch hier dafür benutzt wird, wenn eine Frau wenn ein Mann mit einer Frau schläft. Also erkennen ist auch wie Geschlechtsverkehr. Erkennen hat im hebräischen Denken so eine Tiefe und so eine Allumfassung und so eine Intimität, wie das, wenn Mann und Frau eins werden. Und wenn der Psalmist hier schreibt in Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, dann hat es diese Tiefe, dann fordert er uns heraus, stille zu werden und diesen Gott in dieser Tiefe zu erkennen. Und es geht nur in diesem Zusammenhang, wenn wir diese Schwachheit, diesen Zerbruch und dieses Nicht-Weiter-Wissen zulassen. Weil das ist der Moment, wo wir Gnade empfangen. Wir können erst Gnade in unserem Herzen empfangen. Es geht um unser Herz. Wenn wir an dem Punkt sind, dass wir merken, dass wir Gnade brauchen. Jesus sagt ja auch, wem viel vergeben ist, der wird viel lieben. Also erst, wenn wir viel Erkenntnis darüber haben, wie sündig wir sind und wie wir es nicht schaffen, unser Christsein zu leben, erst dann können wir auch viel lieben. Erst wenn wir erkannt haben, wie sehr wir Gnade brauchen im Herzen, erst dann kann sich diese Gnade in unserem Leben voll entfalten. Und dann kommen wir in diese Verheißung hinein, dass der in uns dieses Werk angefangen hat, ihr müsst wissen, er hat es in uns angefangen. Nicht ihr habt es angefangen, nicht ihr habt euch erwählt, sondern er hat euch erwählt. Es ist Gottes Werk, das Christenleben ist Gottes Werk. Und es kommt von oben nach unten. Es ist nicht so, dass wir dieses Leben zu ihm bringen, sondern es ist so, dass Gott dieses Leben in euch wirken möchte. Es kommt von ihm, er hat euch dazu berufen und er hat dieses gute Werk in dir angefangen. Wann auch immer das war, vielleicht schon, wo du klein warst, hat er zu dir gesprochen, aber er hat es angefangen und er wird dieses gute Werk vollenden. Er macht es, das wird passieren, das ist eine Verheißung. Er, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Und das ist die Verheißung, die er hier Mose zuspricht. Du stehst hier zwar vor diesem Meer und dieses Meer ist geschlossen und hinter dir ist der Feind, du hast eigentlich überhaupt keine Chance, aber ich spreche zu dir, dass ich für dich streiten will. Und so möchte Gott auch heute in euer Leben euch Mut machen, wenn ihr hier rausgeht, wenn vor dir das Meer zu ist und hinter dir Feinde sind, wenn du unter Druck stehst, das spielt alles keine Rolle,
sondern Gott sagt zu dir, ich werde für dich streiten, du sollst stille sein, du sollst mich erkennen, wer ich bin und du sollst erkennen, dass du schwach bist und dass ich stark bin, dass nicht du dieses Werk vollenden musst, sondern ich werde es in deinem Leben tun. Und darum geht's. Und das ist meine Message heute Morgen, dass wir, ich eingeschlossen, das erkennen, dass Gott das tut. Egal was es ist, seine Verheißung, sein Zuspruch, dass er sagt ja, ich, let my people go, ich werde euch da rausführen aus Ägypten. Und er verheißt euch auch, dass er euch rausführt in dieses neue Leben mit ihm. Er verheißt uns Autorität hinauszugehen, er verheißt, dass wir heilig werden, aber er verheißt uns in erster Linie auch diese Freiheit. Das ist ja dieses Bild der Freiheit, er führt dieses Volk raus aus dieser Knechtschaft. Und das ist ja ein Bild für uns Gläubige, dass wir aus der Knechtschaft der Sünde herausgeführt werden in diese Freiheit. Freiheit ist der Begriff und Freiheit fängt hier im Herzen an und nicht in diesen äußeren Bekenntnissen und diesen äußeren Proklamationen. Es wird sogar erklärt irgendwo in Petrus, glaube ich, wo dann Petrus erklärt, dass so wie die Taufe an euch vollzogen wird, an euch Christen, so ist auch der Durchzug aus Meer gewesen. Also was Gott durch diese Taufe bewirkt, ist diese Freiheit. Die Wahrheit wird euch frei machen, aber auch er wird euch frei machen. Als man die Arche baute und der wenige, nämlich 8 Seelen gerettet wurden durchs Wasser hindurch, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn ihr werdet nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Also hier geht es um Noah, diese Arche, aber es gibt auch noch ein Bild von Mose, dass dieser Durchzug durchs Meer eine Befreiung ist. Aber ich komme zurück, wo ich hin wollte. Wir müssen es nachlesen, das heißt ja, wir müssen halt täglich in der Schrift forschen. Es geht um diese Freiheit, zu der Christus uns berufen hat. In diese Freiheit hineinzufinden, indem wir unserem wahren Ego begegnen, indem wir da mal hinschauen, was ist denn das, was ist denn gerade mein Feind oder was ist denn das, an dem ich immer scheitere? Hat es was mit meiner Kindheit zu tun oder... Also in dem, das habe ich vorhin angedeutet, unsere Feinde zu lieben heißt, wir setzen uns mal mit unseren Feinden an den Tisch und schauen mal, was die zu sagen haben. Setz dich mal mit deiner Sünde an den Tisch und guck mal, was sie zu dir redet. Und das ist das, was Richard Noah meint, wenn wir anfangen, unsere Feinde zu lieben, wenn wir das anfangen zu lieben als ein Teil von uns, dann können wir es überwinden. Aber wenn wir es anfangen zu hassen und immer sagen, ich muss jetzt überwinden und ich hasse das, dass ich immer wieder an diesem Punkt falle oder dass ich Furcht habe jetzt vor meinen Feinden, dann können wir es nicht überwinden, dann hassen wir es und es kriegt mehr Kraft und es kriegt mehr Energie. Wenn wir aber anfangen, es zu lieben, indem wir uns hinsetzen mit unserer Sünde oder mit dem, was uns beschäftigt und uns damit auseinandersetzen, dann sind wir da unten an dem Eisberg und wenn wir dann Gott da reinlassen, in der Stille und in dem Erkennen von ihm, dann kann das passieren, der Herr, 2. Mose Vers 14, wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und das möchte ich jetzt zum Schluss einfach nochmal groß machen. Der Herr wird für dich streiten und du sollst stille sein. Du sollst stille sein, ihn zu erkennen. Wenn wir das mitnehmen, das alles andere, ihr werdet ja auch wieder viel vergessen, aber wenn ihr das heute für euer Leben mitnehmt, dass er für euch streiten wird, dass er es tun wird. Und wenn ihr es auch mal im Alltag probiert, also nicht irgendwie, ich bete morgens ein Gebet und im Arbeitsalltag vergesse ich das wieder, sondern hört mal genau hin, es gibt so Situationen im Tag, da möchte der Geist euch kurz das nochmal erinnern. Und dann, wenn dies passiert, dann ist wichtig, dass wir kurz hinhören und der Geist möchte euch Montag schon erinnern oder heute schon, dass er für, der Gott für euch streiten wird. Also ich sage das deswegen, damit es in eurem Alltag eine Realität wird, dass ihr das immer wieder dran denkt, er wird für euch streiten, egal was es ist. Er wird diesen Feind vernichten, er wird dieses Meer öffnen, sodass ihr hindurch könnt und der Feind hinter euch verschlingt. Und das ist nicht jetzt aber von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Das Christsein ist nicht eine steile Kurve nach oben, sondern ein Prozess, in dem wir ihn erkennen an unserem Herzen. Seid stille, und erkennt, dass ich Herr bin, Psalm 46, Vers 11 und 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Amen.